Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend.
Das ist in diesem Jahr das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe und mir anschaue, was dort ist. Das ist aber auch ein Hinweis darauf, dass was los ist. Wir werden also die Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, nicht vernachlässigen dürfen. Auch das ist eine Mahnung, die aus diesem Ereignis und dieser Katastrophe mitgenommen werden muss.
Der Bundeskanzler heute Vormittag beim Besuch in Reichardshofen, einer der oberbayerischen Gemeinden, die derzeit am schlimmsten betroffen ist von den Überschwemmungen als Folge des tagelangen Dauerregens. Wenn Berliner Politiker sich auf den Weg in die Provinz machen, um persönlich in Gummistiefeln sich ein Bild der Lage zu verschaffen, soll das Tatkraft demonstrieren, zeigt aber auch die Dramatik der Situation. Auch heute keine Entwarnung und nur wenige gute Nachrichten aus den Überflutungsgebieten. Andreas Neukamm berichtet.
Schrobenhausen in Oberbayern am frühen Morgen. Ein kleines bisschen Hoffnung hatten die Rettungskräfte noch. Hoffnung, die Frau lebendig zu finden, die seit Tagen eingeschlossen in ihrem überschwemmten Keller vermutet wird. Rettungstaucher scheiterten gestern noch. Heute können sie das Wasser abpumpen. Dann entdecken sie den Leichnam. Die 43-Jährige ist tot. Es ist die zweite Tote seit Samstag, seit Beginn der Hochwasserkatastrophe in Bayern und Baden-Württemberg. Am Wochenende war ein 42-jähriger Feuerwehrmann im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ertrunken. Ein weiterer Feuerwehrmann im schwäbischen Offingen wird noch vermisst. Die Rettungskräfte am Limit.
Ja, es ist schon eine harte Probe, die wir durchleben,
sagt Christian Nitschke. Er ist Kreisbrandrat und leitet den Einsatz im Landkreis Pfaffenhofen. 20.000 Helfer sind allein heute in Bayern im Einsatz, Tag und Nacht. Auch heute müssen sie wieder Menschen evakuieren, Leben retten oder weiter die Donau abwärts, wo das Schlimmste erst noch drohen könnte, Sandsäcke befüllen und den Hochwasserschutz verstärken, wie Annelie Schiller, Sprecherin des Technischen Hilfswerks, berichtet.
Also man muss natürlich sagen, das ist eine Herausforderung. Unsere Einsatzkräfte sind zwar genau dafür da und dafür auch ausgebildet, in so Krisenfällen wirklich gut helfen zu können, aber wenn man seit 4 Tagen rund um die Uhr im Einsatz ist, dann macht das körperlich und auch mental was mit einem.
Zu Kräften des THW und den vielen ehrenamtlichen Helfern, die in Bayern im Einsatz sind, bricht Bundeskanzler Olaf Scholz heute auf. Gegen 11 Uhr ist er in Reichardshofen im bayerischen Kreis Pfaffenhofen. Er macht sich ein Bild von der Lage, spricht mit den Menschen, die seit Tagen dort Leben retten. Das Handynetz in dem Ort ist seit den Überschwemmungen weiterhin nicht stabil. Als der Kanzler vor die Presse tritt, setzt die Übertragung seines Statements deswegen immer wieder kurz aus.
Ich bin sehr dankbar für die vielen Frauen und Männer, die teilweise fast ohne Schlaf seit Beginn der ganzen Flutkatastrophe hier und an vielen Orten in Süddeutschland im Einsatz sind und versuchen, das Schlimmste zu verhindern, Menschenleben zu retten, aber eben auch alles das, was an Hab und Gut und Infrastruktur vorhanden ist, zu sichern.
Wie immer verspricht er den Menschen Hilfe.
Wir werden alles dazu beitragen, auch mit den Möglichkeiten des Bundes, dass hier schnell weiter geholfen werden kann. Und wir werden natürlich auch hinterher die geübte Praxis der Solidarität, die wir in Deutschland haben, das gehört sich so und so ist Deutschland.
Konkreter wird der Kanzler nicht. Neben ihm steht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Am Morgen erneuerte er bereits seine Forderung nach einer nationalen Pflichtversicherung für Elementarschäden. Am Mittag in Reichardshofen betont er neben dem Kanzler, dass auch der Freistaat helfen will.
Das Wasser kommt relativ kurz, aber die Schäden sind sehr, sehr lang für viele Menschen. Es führt auch dazu, dass wir natürlich in Bayern aus über Hilfe nachdenken werden. Wir haben morgen das bayerische Kabinett, es wird darüber beraten, wie man schnell und unbürokratisch den Menschen und Unternehmen helfen kann. Aber wir sind dankbar, wenn auch der Bund sich daran beteiligt, so wie es jetzt in anderen Bundesländern auch der Fall war.
Bislang sitzt bei den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe der Schock noch tief. Und es ist ja noch nicht vorbei. Weiterer Dauerregen ist angekündigt, nur teilweise entspannt sich die Lage.
Andreas Neukamm zur Hochwasserlage in Bayern. Auch in Baden-Württemberg bleibt die Lage in einigen Landesteilen weiter kritisch. Das Hochwasser hat dort 2 Menschen das Leben gekostet. Jens Fischer.
Der Mann und die Frau wurden nach SWR-Informationen beim Abpumpen des Kellers in einem vollgelaufenen Raum entdeckt. Ob sie tatsächlich ertrunken sind, ist noch unklar. Der Rems-Murr-Kreis ist besonders von Überflutungen betroffen. Die Gemeinde Rudersberg war zeitweise nur mit Booten passierbar. Der Strom ist ausgefallen, das Trinkwasser verunreinigt. Dort und auch im Kreis Göppingen gab es in der Nacht Evakuierungen. Ministerpräsident Kretschmann informierte sich in Meckenbeuren im Bodenseekreis und in Erbach bei Ulm über die Hochwasserlage. Er und Landesinnenminister Strobel lobten die Einsatzkräfte. Kretschmann mahnte zugleich an, dass eine bundesweite Pflicht für Elementarschadenversicherungen kommen müsse.
Jens Fischer. Nicht erst seit diesem Wochenende, nicht erst seit dem Starkregen in Bayern und Baden-Württemberg wird von kaum einer Seite mehr bestritten. Der Klimawandel hat dramatische Folgen auch für Deutschland und Europa. Ohne eine nachhaltige Kehrtwende beim Klimaschutz droht auf Dauer eine Katastrophe für die Menschheit. Doch allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz, bei der politischen Umsetzung einer neuen Klimapolitik hakt es nach wie vor auch in Deutschland. So heute die klare Aussage hochrangiger Experten an Katrin Büsker.
Deutschland wird sein Klimaziel 2030 Stand jetzt nicht erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt der Expertenrat für Klimafragen nach einer Prüfung des Projektionsberichtes 2024. Oder um es einmal im Fachleuteterminus zu formulieren.
Wir kommen also zu der Feststellung, dass die in den Projektionsdaten ausgewiesene kumulierte Zielerreichung auf der Grundlage dieser Erwägung nicht bestätigt werden kann, sondern gehen im Gegenteil von einer Zielverfehlung aus.
So Hans-Martin Henning, der Vorsitzende des Expertenrates für Klimafragen. Auf Wunsch der Bundesregierung hat das Fachgremium die Zahlen geprüft, die das Umweltbundesamt im März vorgelegt hatte und denen zufolge das Klimaziel 2030 erreichbar werden könnte. Also 65% der Emissionen im Vergleich zu 1990 einzusparen. Doch die Fachleute kommen nun zu dem Schluss, die wahrscheinlichen Treibhausgase in den Sektoren Energie, Gebäude und Verkehr werden in den Berechnungen des Umweltbundesamtes unterschätzt, weil die zugrunde liegenden Daten für die Berechnung nicht hinkommen.
Insbesondere die Erwartung niedrigerer Gaspreise und vor allem ETS-Zertifikatspreise als in den Annahmen des Projektionsberichts führen zu geänderten Einschätzungen.
Kurz gesagt, Gas- und CO2-Zertifikate sind billiger als im Projektionsbericht angenommen. Es ist daher wahrscheinlich, dass mehr CO2 ausgestoßen wird, weil es weniger kostet. Auch der Wegfall von Mitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei im Projektionsbericht noch nicht erfasst, so die Fachleute. Insgesamt sprechen daher aus Sicht des Expertenrates viele Indizien dafür, dass der Projektionsbericht zu optimistisch ist. Für die Bundesregierung hat das vorerst keine Konsequenzen. Nach dem neuen Klimaschutzgesetz ist sie erst verpflichtet, nachzusteuern, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Projektion sowie deren Prüfung eine Zielerreichung ausschließt. Doch, so Brigitte Knopf, stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates,
empfehlen wir trotzdem, nicht auf das abermalige Eintreten einer Zielverfehlung zu warten, sondern wir empfehlen, die zeitnahe Implementierung zusätzlicher Maßnahmen zu prüfen.
Darüber hinaus empfiehlt der Expertenrat, für die Erstellung der Projektionsberichte künftig klarere Anforderungen zu definieren. Da diese Berichte leitend für die Klimapolitik werden, sollten aus Sicht der Fachleute auch Aussagen über die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse der Modellierungen getroffen werden. Dies sei bisher nicht der Fall. Die Bundesregierung nehme die Ergebnisse der Prüfung ernst, erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums, sagte aber auch:
Wir haben auch immer schon von Anfang an deutlich gemacht, dass natürlich Risiken und Unsicherheiten da drin vorhanden sind, in dieser Projektion, wie wir sie vorgelegt haben im März. Das wird heute nochmal bestätigt. Das heißt, wir sind uns solcher Unsicherheiten durchaus bewusst. Minister Habeck hat ja immer gesagt, wir müssen Kurs halten.
Konkrete neue Klimaschutzmaßnahmen sind seitens der Bundesregierung Stand jetzt jedoch nicht in Sicht. Die Novelle des Klimaschutzgesetzes, die den Projektionsbericht zur relevanten Bezugsgröße für die deutsche Klimapolitik macht, ist derweil immer noch nicht rechtskräftig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Gesetz, welches am 17. Mai den Bundesrat passiert hat, noch nicht unterschrieben, teilte das Bundespräsidialamt auf Anfrage des Deutschlandfunks mit.
An Katrin Büsker. Und zu diesem Thema um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Joint, Wasserpfeife oder Spacecake. Seit wenigen Wochen ist die Cannabis-Droge in Deutschland legal. Der Konsum für Volljährige und privater Cannabis-Anbau ist erlaubt. Doch das lange diskutierte Gesetz hat immer noch einige Lücken. So fehlt es unter anderem an genauen Grenzwerten samt Bußgeldern für Kiffen am Steuer. In dieser Woche soll der Bundestag Änderungen am Gesetz beschließen. Heute bereits dazu eine öffentliche Expertenanhörung im Gesundheitsausschuss. Volker Findhammer hat zugehört.
Auch wenn der Konsum von Cannabis seit Anfang April in Deutschland in einem engen Rahmen legalisiert wurde, gibt es bislang noch keine Regelungen über die Grenzwerte im Straßenverkehr. Die Ampelkoalition hält einen Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut für angemessen, so wie das auch eine interdisziplinäre Expertenkommission vorgeschlagen hat. Die Union drängt dagegen auf deutlich strengere Regelungen und fordert in ihrem Antrag, ganz auf eine Anhebung des Grenzwerts zu verzichten und ein generelles Fahrverbot für Cannabiskonsumenten auszusprechen. Darüber soll der Bundestag am kommenden Donnerstag entscheiden. Die heute vorgeschaltete Anhörung im Verkehrsausschuss hat jedoch deutlich gemacht, dass es keine zwingenden Gründe für eine Ungleichbehandlung gibt. Beim Alkohol gilt ein Grenzwert von 0,5 Promille für die Fahruntüchtigkeit am Steuer und eine juristische Ordnungswidrigkeit. Aber auch dieser Grenzwert beschreibt für Ingo Kossmann vom Bundesamt für das Straßenwesen nur einen praktikablen Grenzwert, weil die Fahruntüchtigkeit je nach Konsumhäufigkeit schon viel früher einsetzen kann, nämlich schon ab 0,2 Promille.
Ab 0,2 Promille beginnen die ersten Leistungseinbußen. Und das ist genau das, was die Expertenkommission mit ihrem 3,5 Nanogramm Wert gemacht hat.
Insofern gelten den Experten die 3,5 Nanogramm bei Cannabis schon als der strengere Wert im Vergleich zu den 0,5 Promille beim Alkohol. Beiden Werten bleibt gemein, dass sie kein Garant für eine höhere Verkehrssicherheit sind. Auf der anderen Seite verwies Marco Schäfer von der Deutschen Polizeigewerkschaft auf die praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung, zumal bei allen Gefahrguttransporten und für Fahranfänger noch strengere Grenzwerte von einem Nanogramm bei Cannabis gelten sollen. Und für die Polizei kommt die häufig fehlende angemessene Selbsteinschätzung der Fahrer dazu.
Denn man ist ja der Meinung in der Bevölkerung, ich kann jetzt kiffen und 2-3 Stunden später passt das schon wieder, dass ich fahren kann. Wir haben aber gleichzeitig steigende Wirkstoffgehälter in den Produkten drin. Das heißt, der Abbau ist ein ganz anderer, als er früher mal war oder vielleicht für denjenigen kalkulierbar sein sollte.
Aber diesen Schwierigkeiten unterliegen, und das zeigen die polizeilichen Erfahrungswerte auch, wohl auch viele Alkoholkonsumenten. Insofern hat die heutige Anhörung im Verkehrsausschuss gezeigt, dass mit allen Grenzwerten für die Verkehrstüchtigkeit ein Restrisiko bleibt, und das gilt für Alkohol und Cannabis gleichermaßen. Ein generelles Fahrverbot für Cannabiskonsumenten sei jedoch unangemessen, betonte der Rechtsmediziner Stefan Tönnes.
Wenn man auf Vision Zero wirklich hinaus will, muss man komplett alle Drogen verbieten, auch komplett den Alkohol verbieten und auch noch einige andere Konstellationen sehr viel restriktiver handhaben. Das ist etwas, was aber, denke ich, politisch, gesellschaftlich nicht abgebildet werden soll.
Ein Bericht aus Berlin von Volker Findhammer. Im internationalen Vergleich ist Deutschland nach wie vor ein sehr sicheres Land. Doch die Schwelle zur Gewalt sinkt. Davon zeugen nicht nur die Angriffe auf Politiker im Wahlkampf. Auch im Alltag werden Repräsentanten von Staat und Gesellschaft, also Polizisten, Feuerwehrleute oder Rettungskräfte, angepöbelt und körperlich attackiert. Immer häufiger werden dabei auch Waffen, vor allem Messer, eingesetzt. In Mannheim starb jetzt ein junger Polizist durch den Angriff eines afghanischen Extremisten. Trauer und Bestürzung in weiten Teilen der Gesellschaft, aber auch der Ruf nach politischen Konsequenzen. Aus Berlin, Katharina Hamberger.
Für Frieden und Sicherheit habe der Polizist Ruven L. sein Leben verloren. Er sei im Einsatz gewesen, weil er die Demokratie beschützt habe und das Recht, die eigene Meinung zu sagen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.
Und wenn jetzt Extremisten die Freiheit, sich zu bewegen und seine Meinung zu äußern, beeinträchtigen, dann müssen sie wissen, dass sie uns als ihre härtesten Gegner haben. Wir werden mit allem, was wir zur Verfügung haben, den Rechtsstaat und die Sicherheit verteidigen.
Der 29-jährige Ruven L. war an den Folgen des Messerangriffs in Mannheim gestorben, bei dem weitere Personen verletzt worden sind. Darunter Michael Sturzenberger, der vom Bayerischen Verfassungsschutz dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit zugerechnet wird. Er befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Ein 25-Jähriger hatte am Freitag den Stand der als islamfeindlich geltenden Bürgerbewegung Pax Europa mit einem Messer angegriffen. Zum Motiv gibt es bislang von Behördenseite keine abschließende Aussage. Der Angreifer war bislang nirgendwo auffällig geworden. Bekannt ist, dass er in Afghanistan geboren wurde und seit 2014 in Deutschland lebt. Seine Wohnung wurde laut Staatsanwaltschaft Karlsruhe bereits am Freitag direkt nach der Tat durchsucht und Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Er selbst ist bislang nicht vernehmungsfähig. Innenministerin Nancy Faeser teilte gestern mit, die Ermittlungen nach dieser mörderischen Gewalttat liefen unter Hochdruck. Der Täter müsse mit maximaler Härte des Gesetzes bestraft werden, so die SPD-Politikerin weiter. Wenn sich ein islamistisches Motiv bestätige, dann zeige das, wie stark man weiter islamistischem Terror entgegentreten müsse. Erschütternd nannte Grünen-Chef Omid Nuripur die Tat und den Tod des Polizisten. Man müsse nun schauen, welche Konsequenzen man daraus ziehe, dafür müsse man aber die Hintergründe genau kennen. Wahrscheinlich sei aber ein islamistischer Hintergrund.
Liegt nun bei den Behörden, die Hintergründe lückenlos aufzuklären. Dazu gehört beispielsweise auch die Frage, ob es ein Netzwerk gegeben hat an Unterstützung bei dieser Tat. Unabhängig von den Ergebnissen lässt sich aber feststellen, dass der Islamismus eine Bedrohung ist unserer Demokratie und dass er entschieden bekämpft werden muss.
So Nuripur. Finanzminister Christian Lindner, FDP, schrieb auf der Plattform X, gegen den islamistischen Terror müsse man sich zur Wehr setzen. Die Sicherheitsbehörden werde man dafür finanziell weiter stärken, so der Finanzminister. Er führte allerdings nicht aus, was das konkret heißt. Sein Ministerium verweist auf die laufenden Haushaltsverhandlungen. Die Unionsfraktion will voraussichtlich eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragen, um über den Angriff von Mannheim zu sprechen. Unionsfraktionsvorsitzender Friedrich Merz forderte, dieser Mord müsse Konsequenzen haben, auch für diejenigen, die mit dem Täter sympathisierten. Dabei dürfte er sich auf Clips auf der Plattform TikTok beziehen, in denen der Täter gefeiert und zu weiteren Taten aufgerufen wird. Hier laufen laut den Behörden bereits Ermittlungen. Zudem gibt es Forderungen aus der Politik, dass bei schweren Straftaten Täter und Gefährder auch nach Afghanistan oder Syrien abgeschoben werden können, wenn sie von dort stammen. So soll Hamburgs Innensenator Andi Grote, SPD, laut Bild-Zeitung einen entsprechenden Antrag in die Innenministerkonferenz eingebracht haben. Unterstützung bekommt er von der SPD-Fraktion. Auch FDP und Union fordern Ähnliches. Im Innenministerium wird laut Medienberichten schon seit einigen Wochen geprüft, ob Abschiebungen nach Afghanistan, die aufgrund der Sicherheitslage 2021 ausgesetzt worden sind, wieder möglich sein könnten. Dafür braucht es allerdings ein entsprechendes Abkommen mit den Taliban.
Katharina Hamberger. Das Leiden und das Sterben in Gaza geht weiter. Die israelische Regierung ignoriert alle internationalen Appelle, die Angriffe zu stoppen. Auch der jüngste Friedensplan der US-Regierung scheint nur wenig Aussichten auf Erfolg zu haben. Jan-Christoph Kitzler.
Der Zeitpunkt, an dem US-Präsident Joe Biden den angeblichen israelischen Friedensplan für Gaza verkündet hatte, war eigentlich gut gewählt. Am Freitagabend war wegen des Schabbat von den nationalreligiösen Teilen der Regierung in Jerusalem keine sofortige Reaktion zu erwarten und verbunden waren Bidens Worte mit einer deutlichen Mahnung an, so wörtlich die in Israel, die einen Krieg ohne Ende fordern, einige davon sogar in der Koalition. Diese Kräfte haben sich inzwischen aber zu Wort gemeldet. Bezalel Smotrich beispielsweise, der als Finanzminister die Interessen der radikalen Siedler vertritt, verkündete auf der Plattform X, dass er nicht Teil einer Regierung sein werde, die dem vorgeschlagenen Entwurf zustimme, der in drei Phasen unter anderem eine Freilassung der Geiseln, den Rückzug der israelischen Truppen und ein Ende der Kampfhandlungen sowie den Wiederaufbau des flächendeckend zerstörten Gazastreifens vorsieht. Unklar ist indessen, was genau Israels Premierminister Benjamin Netanyahu will. Sein erstes Statement am Freitag war noch recht offen formuliert. Heute stellte er klar, es bleibe bei den Kriegszielen und er habe sich im Übrigen stets für eine Freilassung der Geiseln eingesetzt. Währenddessen halten wir an den Kriegszielen fest, vor allem an der Zerstörung der Hamas. Wir bestehen darauf, sowohl das eine als auch das andere umzusetzen. Und das ist Bestandteil des Rahmenabkommens. Das ist nichts, was ich hinzufüge, weil die Koalition Druck auf mich ausgeübt hat. Das ist etwas, worüber wir im Kriegskabinett einstimmig entschieden haben. Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit und nicht Teil des Kriegskabinetts, ging bei der Auslegung der Haltung seines Regierungschefs heute einen Schritt weiter. In unserem Gespräch versicherte mir der Premierminister, dass zwischen den Dingen, die veröffentlicht wurden, und dem, was im Entwurf geschrieben steht, Unterschiede bestehen. Er versprach, dass es kein fahrlässiges Abkommen geben wird, kein Kriegsende ohne die Zerstörung der Hamas. Während verschiedene Medien breit aus dem Friedensplan zitieren, den US-Präsident Biden präsentiert hat, scheint dessen Inhalt Teilen der israelischen Regierung im Detail nicht bekannt zu sein, behauptet Itamar Ben-Gvir. Haben Sie etwas zu verbergen, Herr Premierminister? Wenn das Abkommen nicht fahrlässig ist und keine Einigung auf ein Ende des Krieges enthält, warum weigern Sie sich dann, mir den Entwurf zu zeigen? Für diese Hinhaltetaktik kann es nur einen Grund geben. Es ist fahrlässig. Sollten Sie dieses Abkommen mit einem Ende des Krieges ohne eine Zerstörung der Hamas unterzeichnen, dann wird meine Partei, Jüdische Macht, die Regierung auflösen. Viel Spielraum hat Benjamin Netanyahu also offensichtlich nicht, zumal auch noch Benny Gantz, einer der Oppositionsführer, der nun aber im Kriegskabinett sitzt, ein Ultimatum bis zum kommenden Sonntag gesetzt hat. Bis dahin fordert er unter anderem einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg. Immerhin, für den Fall, dass Benjamin Netanyahu keine Mehrheit für ein Abkommen bekommt, hat Yair Lapid, sein Vorgänger im Amt und nun in der Opposition, Unterstützung angeboten. Die Regierung Israels sollte diesen Vorschlag akzeptieren und noch heute eine Delegation nach Kairo entsenden, um die letzten Details zu klären. Mein Angebot bleibt, ich biete Netanyahu ein politisches Sicherheitsnetz für die Umsetzung des Abkommens. Unsere Geiseln müssen zurückgeholt werden. Dass Benjamin Netanyahu diesen Weg gehen wird, wird aber von vielen bezweifelt. Auch die meisten Angehörigen der Geiseln befürchten, dass er sich in seinen Entscheidungen nach seinen rechtsextremen und ultrareligiösen Koalitionspartnern richten wird, um an der Macht zu bleiben. Für das Schicksal der verschleppten Geiseln und der leidenden Bevölkerung im Gazastreifen sind das keine guten Nachrichten.
Jan-Christoph Kitzler. In Mexiko sorgt der Drogenkrieg seit Jahren für eine extrem hohe Kriminalitäts- und Mordrate. Der Staat scheint hilflos. Viele Hoffnungen ruhen nun auf der neuen Präsidentin. Anne Demmer berichtet.
Nach der Veröffentlichung der Wahlergebnisse jubeln ihr die Menschen auf dem Zócalo, dem zentralen Platz vor dem Regierungspalast, zu. Es Claudia. Claudia ist die Richtige. Diesen Slogan konnte man bereits schon vor ein paar Jahren im ganzen Land lesen. Jetzt ist sie es tatsächlich geworden. Claudia Sheinbaum von der regierenden linken Morena-Partei wird die erste weibliche Präsidentin Mexikos. Ihr Wahlerfolg hat sicherlich vor allem auch mit der großen Unterstützung des mexikanischen Präsidenten zu tun. Nach wie vor kommt er auf Zustimmungswerte zwischen 50% und 80%. AMLO war der erste Präsident, der die Armutsbekämpfung auf die Agenda gesetzt hat. Er hat einige Sozialprogramme aufgelegt. Unter anderem hat er den Mindestlohn verdoppelt. Kritiker bezweifeln die Nachhaltigkeit seiner Programme. Immer wieder betonte Sheinbaum, dass sie seine Politik fortführen werde und formulierte aber auch ihre Ziele. Die Verbesserung des mexikanischen Bildungssystems, der Sicherheit und die Investitionen in saubere Energien. Es sei jedoch wichtig, zeitnah effiziente Maßnahmen durchzuführen, erklärt der mexikanische Politologe Carlos Pérez Ricard. Ab dem 1. Oktober, wenn die neue Präsidentin ihr Amt antritt, muss sie ein neues Verständnis schaffen, einen neuen Sozialpakt. Sie muss die Straffreiheit, die das organisierte Verbrechen heute in Mexiko genießt, beseitigen. Nach wie vor sterben rund 100 Menschen eines gewaltsamen Todes. Auch wenn der mexikanische Präsident etwas anderes behauptet, hat sich die Situation im Land kaum geändert. 95% der Straftaten werden nicht geahndet. Die Täter kommen straffrei davon. In Teilen von Bundesstaaten wie Michoacán, Guerrero oder Tamaulipas gibt es schlicht keinen Staat mehr, regiert das organisierte Verbrechen.
Entonces, insisto, si no hay seguridad, no se va a poder.
Wenn es keine Sicherheit gibt, wird das Problem der Armut und die Ungleichheit im Land nicht gelöst werden. So der Politologe Carlos Pérez Ricard. Die Herausforderung ist immens. Der mexikanische Präsident hinterlässt seiner Nachfolgerin ein schweres Erbe. Laut Amnesty International gelten 114.000 Menschen als verschwunden. Dennoch, viele Menschen hoffen auf einen Richtungswechsel. Die Frage ist, wie sehr sich Claudia Sheinbaum langfristig von ihrem Amtsvorgänger freischwimmt. Ob sie die Energiewende voranbringt, statt weiter wie AMLO auf fossile Energieträger zu setzen, das Militär die Nationalgarde in seine Schranken weist, die unter dem mexikanischen Präsidenten immer mehr Macht auch im Inneren bekommen haben. In ihrer Zeit als Bürgermeisterin hat Claudia Sheinbaum ein Ministerium für Frauen aufgebaut und beispielsweise dafür gesorgt, dass es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln extra Abteile für Frauen gibt, in besonders gefährlichen Stadtvierteln wie Iztapalapa mehr Beleuchtung. Doch das reicht nicht, um strukturelle Veränderungen zu bewirken. Nicht alles wird von ihrer eigenen Bereitschaft abhängen. Eine erste weibliche Präsidentin an der Spitze in Mexiko dürfte viele Gegenspieler haben in einem vom Machismus geprägten, verkrusteten System. Hört man sich um, setzen viele große Hoffnungen in die neu gewählte Präsidentin.
Ich bin eine arbeitende und ehrliche Frau. Ich habe sogar einen Kloß im Hals. Sie ist die erste Frau, die unser Land vertritt, und sie hat das Wissen und den Mut dazu.
Anne Demmer. Eine politische Zeitenwende auch in Südafrika. Zum ersten Mal seit dem Ende des Apartheid-Regimes vor 3 Jahrzehnten verfügt der ANC nicht mehr über eine absolute Mehrheit im Parlament. Die mühsame Suche nach einer stabilen Koalition hat begonnen. Stefan Überbach.
Wunden lecken, Erklärungen suchen, Optionen sondieren. Am Tag danach sind alle Parteien in Südafrika dabei, das Ergebnis dieser historischen Parlamentswahl zu verarbeiten und sich auf die neuen politischen Realitäten einzustellen. Der große Verlierer, der Afrikanische Nationalkongress, räumt seine Niederlage offen ein. Das Volk hat gesprochen, ob uns das Ergebnis gefällt oder nicht, sagt Staatschef und ANC-Präsident Cyril Ramaphosa, der den beispiellosen Absturz seiner Partei zu verantworten hat.
Our people have spoken. Whether we like it or not, they have spoken.
Hinter den Kulissen haben die Gespräche über mögliche Koalitionen längst begonnen. Als Partner angeboten haben sich schon die neue Partei MK des umstrittenen Ex-Präsidenten Jacob Zuma und die EFF, die Economic Freedom Fighters, allerdings nicht ohne Forderungen zu stellen. MK will den Rücktritt von Präsident Ramaphosa, EFF-Chef Malema, das Finanzministerium. Weil beide Parteien für linksradikale Positionen stehen, bezeichnen Kritiker ein Bündnis aus MK, EFF und ANC als Doomsday Coalition, als Weltuntergangsregierung. John Andres, Geschäftsführer der liberalen Denkfabrik IRR in Johannesburg, sieht das genauso.
Ich denke, das trifft zu. Die EFF verbreitet seit 10 Jahren, seit ihrer Gründung, eine radikale linke Politik, möchte gerne das Land in Südafrika enteignen, die Minen nationalisieren und die Banken ebenso. Und das wäre sicherlich für das Investitionsklima in Südafrika nicht zuträglich und damit auch für das Wirtschaftswachstum verheerend.
Im Vorstand des ANC würde eine Mehrheit lieber mit der wirtschaftsliberalen demokratischen Allianz, DA, zusammenarbeiten. Womöglich könnten dann noch mit der Inkatha Freiheitspartei und Action SA 2 weitere Partner dazukommen, um eine Art Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Auch darüber wird bereits informell gesprochen. DA-Chef John Steenhuisen. Wir müssen verantwortlich handeln, um Stabilität, Wachstum und Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten, indem wir ein System schaffen, das den Menschen in Südafrika bessere Ergebnisse bringt. Für Unruhe sorgt nach wie vor die neue MK-Partei von Jacob Zuma, der das Wahlergebnis anzweifelt, von Manipulationen spricht und nicht nur eine Neuauszählung verlangt, sondern sogar eine Wahlwiederholung. Es ist sehr ernst, sagt der frühere Staatschef, und da wird noch eine Menge ans Tageslicht kommen.
It is a serious matter. There is a lot that is going to come out.
Was genau das sein soll, lässt Zuma offen, lässt aber seine Parteifreunde über angebliche Intrigen aus dem Ausland raunen und Verschwörungstheorien von dunklen Machenschaften US-amerikanischer Hightech-Firmen verbreiten. Das klingt so, als hätte Donald Trump das Drehbuch geschrieben, findet jedenfalls Teboko Kars, Chef der Nichtregierungsorganisation Public Interest SA, die sich für Transparenz und gute Regierungsführung einsetzt. Für ihn ist damit klar, dass MK nicht in der Lage ist, das Land zu regieren und Jacob Zuma nie wieder auch nur in die Nähe eines öffentlichen Amtes kommen darf.
MK is not fit to govern. President Zuma certainly is not fit to be nowhere anywhere near public office.
Stefan Überbach zu den Folgen der Wahlen in Südafrika. Dauerregen und Hochwasser aktuell in Süddeutschland. In Indien und Pakistan dagegen hat der Klimawandel derzeit ganz andere Folgen. Seit Wochen auf dem Subkontinent immer neue Temperaturrekorde. Die Dauerhitze ist eine extreme Belastung für Mensch und Natur. Aus Neu-Delhi, Charlotte Horn.
In einem Krankenhaus im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Hier haben sie eine eigene Station für Patienten mit Hitzschlag eingerichtet. Auf bis zu 50 Grad stiegen die Temperaturen in der vergangenen Woche. Knapp 20.000 Menschen haben in Indien im Mai einen Hitzschlag erlitten. Das meldet eine nationale Gesundheitsbehörde. Allein am Samstag, am letzten Tag der Parlamentswahl, starben in Uttar Pradesh mehr als 30 Wahlhelfer. Vergangene Woche mussten die Menschen vor allem im Norden von Indien, aber auch im benachbarten Pakistan, Temperaturen um die 50 Grad Grad ertragen. Indiens Hauptstadt Neu-Delhi hat den heißesten Mai seit Aufzeichnung der Temperaturen hinter sich. In einigen Städten haben die Behörden Unternehmen angewiesen, ihren Arbeitern eine lange Mittagspause von 3 Stunden zu geben. Doch viele Firmen halten sich nicht daran. Auch für die kommenden Tage zeigen die Wettervorhersagen Werte von um die 45 Grad. Extreme Temperaturen sind gerade im Juni in Indien vor der Monsunzeit nicht ungewöhnlich. Doch laut Experten dauern die Hitzeperioden wegen des Klimawandels inzwischen länger und fallen stärker aus.
Charlotte Horn am Mikrofon dieser Sendung war Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.